sagt einer aus der Mitte der 113. Diese Rede war gewichtig und deckt mir manches Geheimnis des Lebens auf. Wer am Gesetz hängt, der hängt auch wie am Galgen des Gesetzesgeistes. Sünde sowie nach ihr die Strafe sind nichts als Kinder des Gesetzes. Je mehr es Gesetze gibt, desto mehr gibt es auch Übertretungen und Strafen. Das Gesetz ist für irdische Menschen zwar nötig, dabei aber doch stets ein Übel und ein Fluch in der Gesellschaft. Wären die Menschen so, wie sie als wahre Menschen sein sollen, benötigen sie sicher keines Gesetzes und stünden weit über jedem Gesetz. Aber da die Menschen oft mehr Tiere von der bösesten Art als Menschen sind, bedarf es freilich auch entsprechender Gesetze, durch welche die wilden Leidenschaften der Menschheit gebändigt werden. Was wäre eine große Menschengesellschaft ohne Gesetzesordnung? Daher müssen wohl Gesetze sein als ein Übel gegen ein anderes Übel. Aber trotzdem lässt sich doch immer eine weise Gesellschaft von Menschen denken, die keiner Gesetze bedarf und dadurch auch völlig frei und glücklich sein muss. Das alles sehen wir recht gut ein und können diesem Paulus nur recht geben. Wie aber kann sich ein Mensch von noch so entschiedener Weisheit übers Gesetz hinaussetzen? Mag das Gesetz ein natürliches, ein moralisches oder politisches sein? Hält man das Gesetz, ist man offenbar ein Sklave des Gesetzes. Setzt man sich darüber hinaus, so wird man vors Gericht gezogen, wo einem des Gesetzes Fluch zuteil wird. Macht man aber das Gesetz gewisser Art zur zweiten Lebensnatur und hat an seiner Erfüllung eine förmliche Lust, gleich einem Scharfrichter an der Hinrichtung eines armen Sünders, so ist man dadurch sich selbst zum lebendigen Gesetz geworden. Und weil das Gesetz selbst dem Menschen ein Fluch ist, so muss denn auch ein Mensch, der es zum Selbstgesetz gebracht hat, der hartnäckigste Fluch sein. Wahrlich, da heißt es wohl: Herr, wer wird vom Gesetze je erlösen können? Wir sind aus lauter Soll und Muss zusammengesetzt. Das Muss ist rein des Teufels und das Soll ist um nicht vieles besser. Was einmal geschehen muss, nach dem Willen einer allmächtigen Gottheit, das ist schon gerichtet. Was aber als dem menschlichen freien Willen anheimgestellt geschehen soll, das ist zwar noch nicht gerichtet, aber es steht in der beständigen Erwartung des Gerichts. Nun frage ich euch als einer eurer Freunde, was wollen wir tun? Dieser Mensch mit dem Apostelnamen oder meinetwegen auch derselbe Apostel selbst hat uns diese Geschichte klar und wahr auseinandergesetzt. Folgen wir ihm? In die Hölle, die es sicher nirgends gibt, wird er uns nicht führen und vor ein Gericht auch nicht. Und so können wir ihm ja auf die Gasse hinaus folgen. Da wird sich's dann zeigen, was er eigentlich mit uns will, sagen die anderen. Ja, ja. Wenn wir schon wirklich in der lieben Ewigkeit sein sollten, wäre es dumm von uns, wenn wir einem Paulus nicht folgen möchten. Und gefällt es uns draußen nicht, können wir ja immer wieder umkehren. Denn gezwungen können wir draußen ebenso wenig werden wie hier, spricht nun wieder Paulus, der sich unterdessen ruhig verhielt. So frei ihr hier seid, ebenso frei sollt ihr in dem Befolgen meiner Lehre und meines guten Rates sein, meine lieben Brüder in Gott, dem Herrn. Was verliert ihr eigentlich, so ihr diese Stube verlasst? Nichts als eine leere Erwartung einiger wollüstiger Dirnen, die euch eure blind erhitzte Einbildung vormalt, die aber für euch in solch naturmäßigem Zustand nirgends in Wirklichkeit zu finden sind. Was ist ein leeres Fantasiebild gegen die Wahrheit? Ich aber will euch für all das ekelhafte Leere die vollste Wahrheit geben. Was soll euch denn hernach noch abhalten können, mir zu folgen in die heiligen Sphären des Lichtes, der Wahrheit und des Lebens, welches ist die Liebe in Gott, der da ist Christus. Der Ewige, der Wahrhaftige. Ihr seid nun schon eine geraume Weile leibesfrei hier in eurer eingebildeten Erwartung. Aber welche Erfolge sind euch geworden? Seht, gar keine, außer dass sich euch dann und wann ein nebliges Gebilde eines weiblichen Wesens auf einige Augenblicke gezeigt hat. Und dann wieder in nichts voran. Dies ist alles, was ihr hier als euch Beseligendes aufzuweisen habt. Nicht einmal einen schlechtesten Wein und nicht einen Bissen Brot, kurz gar nichts, habt ihr noch genossen. Und dennoch wolltet ihr anfangs nichts hören vom Verlassen dieses leeren Ortes, der zu nichts taugt. Wohl euch, dass ihr nun den Entschluss gefasst habt, mir zu folgen. Denn nun werdet ihr erst dahin gelangen, wo die Urwahrheit und Urwirklichkeit alles Seins und Bestehens zu Hause ist. In der Welt ist alles Lüge und Täuschung. Euer Besitz, eure Wissenschaft, eure Künste und Schätze, euer Leben selbst, nichts als Lüge und Trug war es. Und wäre die materielle Welt etwas Besseres, so müsste sie beständig sein. Wie die Wahrheit selbst für ewig beständig bleibt. Was aber bleibt in der Welt beständig? Ich sage euch, nicht einmal das Wort Gottes. Denn auch dieses wird von der Lüge der Welt durchtrübt und dann in allerlei Dummes, Falsches und Böses verkehrt. Darum ist es den Menschen verhüllt gegeben, auf dass es in seinem Heiligsten nicht verunreinigt werden kann. Die Welt ist nichts als eine auf eine bestimmte Probezeit gerichtete Lüge. So diese beim Menschen aufhört, beginnt erst das Gottesreich der ewigen Wahrheit. So macht nun auch ihr in euch der Welt ein Ende, auf dass dann das Gottesreich in euch anfangen kann, Platz zu greifen. Und so folget denn mir alle. Sagt einer, der seiner Natur nach von gutem Humor ist, so leb denn wohl, du stilles Haus, wir ziehen von dir vergnügt hinaus. O du liebes Gebäude, wie schön haben wir in dir Hunger und Durst und an durchaus keinem Geldüberfluss gelitten. Wie oft sind wir vor Rührung zwischen deinen vier Wänden zu Tränen gekommen, an deren niederen Fenstern dem Lichte nur sehr kleine beschmutzte Flächen zur Durchpassierung belassen sind. Freunde, dass wir beim Verlust dieses Hauses nur ungeheuer gewinnen, wird hoffentlich jedem von euch klar einleuchtend sein. Das Spaßigste bei der Sache aber bleibt, dass wir schon sämtliche unsere Madensäcke abgelegt haben und bloß Seelen sind, mit Haut, Haaren und Knochen. Aber auch als Seelen müssen wir Hunger und viel Durst verspüren, haben aber wenig, um sie zu stillen. Daher wird's wahrscheinlich kommen, dass man schon auf der Welt oft sagt, das ist eine arme, hungrige und durstige Seele. Ja, ja, über ein elendes Leben in Wien steht denn doch nichts auf. Seien wir froh, dass wir nimmer leben auf der Erd. O Wien, wohin treibt dein Unsinn? Schau, schau, während meines Geplausches sind wir nun sämtliche auf die Gasse gekommen. Wie war denn das möglich? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich nur einen Fuß in die Höhe gehoben hätte, sagt sein Nachbar, ein recht derber Patron. Wie kannst du so dumm sein? Siehst denn nicht, das ist halt eine Zauberei. Gott steh uns bei, sagt der Humorist. Wenn nur ein Tiroler nie sein Maul auftät, wenn ein Tiroler zu reden beginnt, bebt die ganze Erde vor Dummheit. Das lass stehen, dass du mich schimpfst, sonst kriegst mir eine auf Deig Fries, dass dir die rote Suppen aber rinnen wird. O, du dummer Kerl von einem Tiroler, siehst du nicht, dass wir jetzt Geister sind, die bloß Willen und Verstand, aber keine Leiber haben? Peter, stecke ein dein Schwert. Es hat ja keinen Wert. Wer mit dem Schwert umgeht, der kommt durchs Schwert um. Das steht geschrieben in der Heiligen Schrift. Hast du sie einmal gelesen? Wie konnte ich's denn lesen? Bin doch nie in eine Schule gegangen. Aber das weiß ich wohl, dass ich von der Heiligen Schrift mehr weiß als du, sagt der Humorist. Nun, werde nur nicht so massiv wie die Berge in deinem Land. Schau lieber dorthin, wo unser Paulus nun so freundlich mit einem lieben, schlichten Manne sich bespricht und wie ihm jener die Hand drückt, wie aus lauter Freude. Und dann schau weiter rechts hin, ein Mädchen, wie's keine zweite mehr gibt. Du, das wär so errechte 1000 Elementliesel, da gehen wir ein wenig näher hin. Meiner Seele, die wär mir lieber als die österreichische Staatsschuld. Was meinst du, blatternarbiger Tiroler?
sagte der Tiroler.
Du bist halt noch immer adamisches Luder.
Siehst du nicht, dass auf solchen Bäumen für uns keine Feigen wachsen? Bleiben wir, wo wir san. Das ist viel gescheiter für uns.
Geld, du hast nur keine Courage. Sonst gingst du schon hin.
Ja, ja, die Courage fehlt dir wohl stark.
Ich aber werde hingehen und werde dem guten Paul meinen Dank abstatten, dass er uns zu unserem Wohl ins Freie geführt hat. Wir sind freilich nun noch in unserem lieben Wien, aber doch wenigstens in einer der belebtesten Straßen, wo es stets sehr lebhaft zugeht, und das ist schon ein ungeheurer Profit.
Siehst, was du für ein Hauptlump bist. Meinst, ich kenn dich etwa nicht?
Das Menschen sticht dich in die Augen und deshalb mögst hingern. Aber nicht etwa n Pauls danken. Aber schau nur, dass du weiterkimmst. Sünscht wirst bald sehen, ob die Tiroler Courage haben oder nicht. Verstehst mi?
Spricht der Humorist zu einem anderen Nachbar. Freund, magst du mit mir hingehen, dem Paulus zu danken, dass er uns aus dieser Bleikammer befreit hat? Denn mit diesem vierschrötigen Tiroler ist nichts anzufangen. Also wenn's dich nicht geniert, so gehe mit.
Ich gehe auch nicht, denn du hast auch mich beleidigt, indem auch ich ein Tiroler bin. Freilich mehr gebildet als der andere. Ihr Wiener seid nichts als gemeinste Mistkäfer. Und es ist für keinen ehrlichen Mann eine Ehre, mit euch in Familie zu leben.
Oje, oje. Jetzt hab ich's gut gemacht. Zwischen zwei Feuern von gröbsten Kaliber. Jetzt habe ich auch noch die höchste Zeit, dass ich weiterkomme. Sonst entleert sich noch ehestens ein echtes Tiroler Hochgewitter über mein Haupt.
Hier verlässt der Humorist seine Hochgebirgsgesellschaft und begibt sich schnell zu Paulus hin und sagt: Liebwertester Freund, du hast uns allen eine große Wohltat erwiesen. Aber es ist noch keinem eingefallen, dass er sich hier im Freien bei dir dafür bedankt hätte, dass du uns durch die Wahrheit deiner Rede aus unserer wahren Bleikammer befreit hast. Ich habe daher mir als Erster die Freiheit genommen, dir als unserem allerwertesten Freund hiermit meinen tiefsten und wärmsten Dank darzubringen, sagt Paulus ein wenig lächelnd. Schön von dir. Aber nur hättest du hier auch den Hauptgrund angeben sollen. Sieh, der grobe Tiroler hatte recht, als er zu dir sagte, nicht der Paulus, sondern das Menschle sticht dir in die Augen. Also in Zukunft nur alles, was wahr ist. Denn hier vor uns ist es wohl keiner Seele möglich, sich zu verstellen. Geh aber jetzt auch zum Menschle hin und mache ihr dein Kompliment, aber vergiss nicht, dass sie schon das Weib eines Mannes ist, und zwar desjenigen, der neben ihr steht. Lieber Freund, ich danke dir für diese Belehrung. Sie ist durchaus wahr, Aber dass ich nun dieser holdesten Dame sogleich ein Kompliment machen soll, während sie mit ihrem Gatten in ein Gespräch versunken steht, dürfte doch ein wenig unschicklich sein. Je mehr ich sie aber betrachte, desto bekannter kommt mir ihr Gesicht vor, wie auch das seine. Er hat eine außerordentliche Ähnlichkeit mit dem berüchtigten, fällt mir gerade jetzt der Name nicht ein. Kurz, er sieht einem Hauptdemokraten gleich, den ich vor ein paar Jahren oft in Wien gesehen habe, spricht Paulus. Daran liegt auch vor der Hand sehr wenig. Wir haben nun sehr viel wichtigere Dinge zu tun, als uns mit ein paar Namen herumzubalgen. Ich werde dir aber nun einen anderen Rat geben. Den befolge, und es wird dein Schaden nicht sein. Falle nun vor meinem höchsten und allerbesten Freunde auf deine Knie nieder. Und sage, o Herr, sei mir armem Sünder gnädig und barmherzig. Nimm mich als ein sehr verlorenes Schaf in deiner großen Gnade auf und lass mich die Ausflüsse deiner Liebe und Erbarmung genießen. Sage solches aber mit aller Wärme deines Herzens. Und dir soll dafür Heil widerfahren. Freund, du verlangst viel von mir. Bedenke, wie mich alle meine Bekannten für einen barsten Trottel ansehen werden. Und so mich dann jemand fragen wird, wer ist denn der, vor dem du, wie vor dem allerheiligsten Altarsakrament, bei der Wandlung auf die Knie gerutscht bist, als ob er unser Herrgott wäre, was werde ich dann zur Antwort geben? Nichts als, tue auch du desgleichen. Es wird für dich besser sein, als solch ein leeres Fragen. Denn der, vor dem ich niederfiel, ist Jesus Christus, der Herr Himmels und aller Welten. Hier fällt unser Humorist auf den Boden nieder und sagt hell lachend, nein, was zu viel ist, ist zu viel. Entweder bist du zeitweilig ein Narr, oder dir beliebt es, uns alle dafür zu halten und dich an unserer Schwäche zu belustigen. Es ist genug, dass wir dich unter dem Namen eines alten, berühmten Apostels verehren, weil du uns durch deine Lehre wirklich zu einem Apostel geworden bist. Aber dass nun dein noch schlichter als du aussehender Freund so mir und dir nichts, Christus der Herr sein und die zwei anderen höchstwahrscheinlich auch ein paar Apostel und jene Dame, etwa gar die allerseligste Jungfrau mit dem heiligen Josef, das geht vom Himmelblauen schon ins Kirschrote über. Dir Freund nun ganz ernst, mit derlei Späßen bleibe uns vom Halse, denn sie könnten dir verdammt übel bekommen. Denn wisse, mein sonst hochschätzbarster Freund, obschon ich zwar kein Pharisäer bin, in der römisch-katholischen Art, so bin ich dennoch ein wahrer Verehrer Christi und bekenne vollkommen seine unbestreitbare Göttlichkeit. Aus diesem Grunde ist er mir viel zu erhaben und heilig, als dass ich ihn hier in den gemeinen Wiener Straßenkot herabziehen sollte. Glaube mir, obschon ich zwar in manchen Punkten, besonders im Punkt des schönen Geschlechts, kein Mönch, kein Plato und kein Sokrates bin, so bin ich dessen ungeachtet ein großer Freund, Verehrer und Anbeter Christi. Daher bitte ich dich wohl, mit diesem Namen aller Namen ein wenig behutsamer umzugehen. Sagen nun auch die sieben, die sich zuerst dem Paulus angeschlossen haben: Ja, der Pepi hat recht. Christus, den Herrn, muss man höher achten. Und es ist nicht schön von unserem sonst achtbaren Freund, dass er den Gottessohn in einen ganz gewöhnlichen Menschen herabziehen will, sagt Paulus. Seid nur ruhig. Es soll sich bald zeigen, ob ich recht habe oder nicht. Ziehen wir nun weiter, denn hier sind wir bereits vollkommen fertig. Der Herr geht, und so gehen denn auch wir.